Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Beim Autobauer Daimler steht eine Dividendenerhöhung an, obwohl das Unternehmen in der Corona-Krise von staatlichen Hilfen profitiert hat. Wir klären, wie der Autobauer das begründet. Und wir blicken auf den Essenslieferdienst Deliveroo, der heute in London an der Börse gestartet ist. Normalerweise gelten Online-Plattformen ja als große Corona-Gewinner. Deliveroo aber wurde heute von den Anlegern abgestraft. Zuerst aber sprechen wir über den Arbeitsmarkt. Die Bundesagentur für Arbeit hat heute Zahlen für den März vorgelegt. Und auf den ersten Blick sehen die ganz gut aus. Trotz Lockdown ist die Arbeitslosigkeit wie meistens um diese Jahreszeit gesunken. Aus Sicht der Arbeitsmarktforscher gibt es aber trotzdem Grund zur Sorge. Warum? Das berichtet jetzt Wolfram Welzer.
Die Zahlen hätten ein bisschen gute Laune verbreiten können bei der monatlichen Arbeitsmarktpressekonferenz in Nürnberg. 77.000 Arbeitslose weniger als im Februar, der ganz normale Beginn eines Frühjahrsaufschwungs und das trotz steigender Corona-Infektionszahlen. Aber der Rückgang der Arbeitslosigkeit auf jetzt gut 2,8 Millionen ist eben nur ein Teil des Arbeitsmarktgeschehens, so Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit.
Es gelingt, wie auch in den Monaten zuvor, zu wenig Arbeitslosen wieder eine Beschäftigung zu finden. Folgen davon, kontinuierlicher Anstieg leider der Langzeitarbeitslosigkeit. Im März des Jahres sind 1.030.000 Menschen langzeitarbeitslos gewesen. Seit 2 Monaten verzeichnen wir verstärkte Übertritte aus der Arbeitslosenversicherung in die Grundsicherung.
Diese Menschen sind dann auf Hartz IV angewiesen. Insgesamt 500.000 Menschen mehr sind im Vergleich zum März 2020 arbeitslos in Deutschland. Das ist der Corona-Effekt, den die Bundesagentur weiter über die Kurzarbeit gering zu halten versucht. 2.850.000 Menschen erhielten im Januar, das ist die aktuellste Zahl, Kurzarbeitergeld. Die Zahl der Erwerbstätigen geht dagegen zurück. Im Jahresvergleich sind etwa 100.000 Menschen weniger in einem sozialversicherungspflichtigen Job.
Noch deutlicher die Minijobs, auch das hatten wir schon in den letzten Monaten, 560.000 weniger durch Corona, die Hälfte allein aus dem Gastgewerbe, aber auch personenbezogene Dienstleistungen wie Friseure und wirtschaftliche Dienstleistungen wie Reisebüros sind betroffen. Minijobs sind keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, sie können nicht durch Kurzarbeit stabilisiert werden.
Sorgen macht Scheele zunehmend der Ausbildungsmarkt. Grundsätzlich rechne er nicht mit einer verlorenen Generation Corona.
Aber uns fehlen die Jugendlichen. Das muss man sagen. Wir haben zu wenig Kontakt. Wir versuchen alles über digitale Kontakte, den Kontakt aufzunehmen, unsere Angebote zu verbreiten, über Kammerninnungen und so weiter. Das funktioniert, aber es ersetzt nicht den persönlichen Kontakt.
Weswegen sich Scheele hier wünscht, dass Beratung vor Ort in Agenturen oder Schulen bald wieder möglich wird. Denn nach der Pandemie werde der Fachkräftemangel wieder beherrschendes Thema in der Wirtschaft sein. Fehlende Ausbildung werde ihn verschärfen, warnte der BA-Chef. Erstmals ging er auf die Pandemiepolitik von Bund und Ländern ein, die zu kritisieren Scheele bisher immer vermieden hatte.
Ich würde mich freuen, wenn es einen gewissen Schulterschluss zwischen evidenzbasierter Wissenschaft und Politik gäbe, wenn also Virologen wieder einen etwas größeren Einfluss auf politische Entscheidungen bekämen. Ich glaube, dass das auch für die Wirtschaft gut ist. Es deutet sich zurzeit an, dass es unendlich lange dauert, bis wir aus diesem schleichenden Lockdown rauskommen. Das hilft keinem. Es wäre wahrscheinlich besser, kurz und hart einzugreifen, um dann zu starten.
Das aber liege nicht in der Macht der Bundesagentur für Arbeit. Für notwendig hält der Agenturchef eine Notbremse mit Ausgangsbeschränkungen, vor allem im Hinblick auf das verarbeitende Gewerbe. Hier dürfe es keinenfalls zu Einschränkungen kommen, denn ein Einbruch in der Industrie würde den Arbeitsmarkt nach Scheeles Einschätzung viel härter treffen als die momentanen Auswirkungen des Lockdowns auf Gastronomie und Handel.
Die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt, Wolfram Welzer berichtete. Und wir bleiben beim Blick auf die Gesamtwirtschaft. Das Statistische Bundesamt hat heute bekannt gegeben, dass im vergangenen Jahr trotz Corona-Krise deutlich weniger Unternehmen Insolvenz angemeldet haben. Auch das klingt erstmal gut, aber ein nachhaltiger Rückgang ist es wohl nicht, Brigitte Scholtes.
15.841 Unternehmen haben im vergangenen Jahr Insolvenz angemeldet. Damit liege die Zahl der Pleiten auf dem tiefsten Stand seit 21 Jahren, meldet das Statistische Bundesamt. Die Schäden aber waren mit 44 Milliarden Euro deutlich höher. 2019 hatten sie noch bei knapp 27 Milliarden Euro gelegen. Daran sind einige große Unternehmen schuld, die pleite gingen, etwa Galeria Karstadt Kaufhof oder das Bekleidungsunternehmen Esprit. Auch der Zahlungsdienstleister Wirecard musste ja im Sommer Insolvenz anmelden. Und solche Pleiten können dann auch rückwärts Rückwirkungen auf kleinere Firmen haben. Noch aber profitieren die kleineren von der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Diese Regelung galt für überschuldete Unternehmen bis zum Jahresende. Zahlungsunfähige Unternehmen müssen zwar seit Oktober wieder Insolvenzantrag stellen, doch das macht sich in den Zahlen noch nicht bemerkbar. Die zuständigen Amtsgerichte sind überlastet. Schließlich sind auch diejenigen Unternehmen bis Ende April von der Insolvenzantragspflicht befreit, die bis Ende Februar staatliche Hilfsleistungen beantragt, aber noch nicht erhalten haben. Das aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, warnt Antje Wolters, Sprecherin des Kreditversicherers Euler Hermes.
Wir gehen davon aus, dass einige, insbesondere kleinere Unternehmen, eigentlich bereits Insolvenz anmelden müssten. Der erneute und jetzt auch verlängerte Lockdown hat oft zu größeren finanziellen Belastungen geführt, als die beantragten Hilfsgelder abfedern könnten. Die Unternehmen bewegen sich dann halt zum Teil auf sehr dünnem Eis und könnten unwissentlich in Haftungsprobleme schlittern.
Rückgänge waren in allen Bereichen zu beobachten. Die meisten Pleiten gab es dennoch im Baugewerbe, gefolgt von Handel und Gastgewerbe. Gerade da aber dürften die Staatshilfen viele Pleiten verhindert haben. Vorerst.
Wir rechnen mit steigenden Insolvenzzahlen,
sagte vor wenigen Tagen Gerhard Hofmann, Vorstand des BVR, des Bundesverbands Volks- und Raiffeisenbanken. Die Insolvenzen könnten mit der zweiten Jahreshälfte steigen, aber der Trend könnte sich auch noch länger hinziehen, warnt Markus Demarie, Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Selbst wenn diese Corona-Krise überwunden ist, ist davon auszugehen, dass wir da noch 1 bis 2 Jahre schätzungsweise haben, wo Unternehmen entsprechend ihre Bilanzen wieder verbessern müssen.
Solche Risiken aber könnten in den nächsten Jahren auch in den Bankbilanzen landen. Auch wenn Gerhard Hofmann vom BVR versichert.
Aber wir sehen aus heutiger Sicht nicht, dass eine Situation entsteht, die wir etwa nicht verkraften könnten oder die uns sehr, sehr stark nach unten zieht.
Die Zahl der Insolvenzen könnte künftig steigen, Brigitte Scholtes berichtete. Als nächstes schauen wir nach Berlin. Dort hat heute das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf beschlossen, mit dem die Gründung von Betriebsräten vereinfacht werden soll. Studien zeigen, dass es immer weniger Unternehmen gibt, die einen Betriebsrat haben, auch weil manche Unternehmen das gezielt verhindern. Wie sich das jetzt ändern soll, das berichtet Johannes Kuhn.
Bereits im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, Betriebsratsgründungen zu erleichtern. Gegen Ende der Legislaturperiode kann Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nun Vollzug melden.
Wir wollen, dass es wieder mehr Betriebsräte in Deutschland gibt. Wir wollen Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitswelt Mut machen, Betriebsräte zu gründen. Und wir wollen die Rechte der Betriebsräte so gestalten, dass sie den Wandel der Arbeitsgesellschaft mitgestalten können.
Weniger als 10% der in Frage kommenden Firmen hätten derzeit einen Betriebsrat, so das Arbeitsministerium. Deshalb soll die Aufstellung nun erleichtert werden. Das vereinfachte Wahlverfahren wird dabei auf Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitern ausgeweitet. Hierfür kürzen sich bestimmte Fristen, dazu fällt die komplizierte Listenaufstellung weg. Außerdem müssen Kandidierende künftig weniger Unterschriften von Unterstützern sammeln. Die zweite Säule war zwischen Arbeitsministerium und Wirtschaftsministerium umstritten. Die Ausweitung des Kündigungsschutzes für Initiatoren von Betriebsratswahlen. Den Gewerkschaften zufolge wird jede 6. Betriebsratswahl durch Arbeitgeber verhindert. Zum Beispiel durch Einschüchterungen oder Kündigungen und speziell in der Phase, in der die Belegschaft gerade über die Einführung eines Betriebsrats diskutiert. Wer in dieser Phase aktiv ist, soll nun besser geschützt werden. Künftig genießen laut Entwurf nicht nur 3, sondern 6 Beschäftigte Kündigungsschutz, wenn sie zur Wahl eines Betriebsrats einladen. Und auch bereits davor gilt ein Schutz vor ordentlichen Kündigungen. Voraussetzung: Die Initiatoren müssen eine beglaubigte Erklärung hinterlegen, einen Betriebsrat gründen zu wollen. Hubertus Heil.
Dieses Gesetz ist also auch eine klare Ansage an Arbeitgeber. Ich sage dies gerade im Blick auf einige US-amerikanische Konzerne, die Mitbestimmungsrechte mit Füßen treten. Wer versucht, Betriebsratswahlen zu verhindern, Betriebsräte zu schikanieren oder ihre Arbeit zu behindern, hat mich zu einem entschiedenen Gegner.
Man habe inhaltlich keine Kompromisse mit der Union machen müssen, ließ Heil durchblicken. Ganz anders sieht das die IG Metall. Die zweite Vorsitzende Christiane Benner spricht von einer Verwässerung. Denn der Schutz von Betriebsratsinitiatoren vor ordentlichen Kündigungen genüge nicht.
Dass der Arbeitgeber jetzt nach wie vor Möglichkeiten hat, unliebsame engagierte Beschäftigte außerordentlich zu kündigen. Und die sind dann raus. Damit ist das Thema tot. Glauben Sie mir, wir haben das so oft begleitet, wir haben so viele dokumentierte Fälle und das war genau der neuralgische Punkt.
Die Arbeitgeberverbände dagegen sprechen von einer weiteren bürokratischen Last. Das dürfte sich auch auf neue betriebliche Mitspracherechte beziehen, zum Beispiel bei Homeoffice-Fragen oder der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Erstmals sollen Betriebsräte auch von sich aus konkrete Weiterbildungsmaßnahmen vorschlagen können. Das Gesetz soll außerdem Betriebsräten Online-Beschlüsse ermöglichen. Die Opposition kritisiert den Gesetzentwurf. Die Linke fordert Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die Betriebsratsverhinderungen untersuchen. Die FDP dagegen warnt. Die Große Koalition versuche unter dem Deckmantel der Digitalisierung das Gleichgewicht des betrieblichen Regelsystems zu verschieben.
Die Bundesregierung will die Gründung von Betriebsräten erleichtern, Johannes Kuhn berichtete. Die Aktionäre des Autobauers Daimler sind heute zur Hauptversammlung zusammengekommen. Das Unternehmen hat zuletzt gute Geschäfte gemeldet und will für 2020 sogar die Dividende erhöhen. Viele Nichtregierungsorganisationen sehen das kritisch. Sie werfen dem Konzern vor, das gehe auf Kosten der Steuerzahler. Thomas Wagner hat bei der Debatte zugehört.
Eigentlich war das als Frohbotschaft an die Adresse der Aktionärinnen und Aktionäre gedacht, heute auf der Hauptversammlung des Autobauers Daimler AG. Der ausscheidende Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Bischoff schlägt den Anteilseignern eine Dividende
von 1,35 Euro je Aktie vor. Damit kommen wir unseren grundsätzlichen Politik nach, ca. 40% des Jahresergebnisses an die Aktionäre auszuschütten.
1,35 Euro pro Aktie, das sind deutlich mehr als die 90 Cent Dividende aus dem vergangenen Jahr. Kunststück, Daimler hat im vergangenen Jahr gut verdient, deutlich mehr als 2019, rechnet Vorstandschef Ola Källenius vor.
Trotz größter Widrigkeiten konnten wir 2,8 Millionen Fahrzeuge verkaufen und damit einen Umsatz von 154,3 Milliarden Euro erzielen. Unser Ergebnis stieg um 53% auf 6,6 Milliarden Euro.
Vor Zinsen und Steuern und das auch noch unter widrigsten Umständen wegen der Corona-Pandemie. Und auch Källenius stellte sich hinter den Dividendenvorschlag von 1,35 Euro.
Unsere Dividende berechnet sich seit langem nach einer klaren Systematik.
Und die lautet, laufen die Geschäfte gut, gibt's auch ordentlich Bares für die Anteilseigner. Doch genau an dieser Systematik hagelt es haufenweise Kritik. Die im Vergleich zu 2019 deutlich erhöhte Dividende sei nämlich nicht so sehr auf die Eigenleistung der Daimler AG zurückzuführen, sondern werde vielmehr vom Steuerzahler in wesentlichen Teilen mitfinanziert. So zum Beispiel die Kritik des Dachverbandes der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Begründung: die Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr, aber auch stattliche staatliche Kaufbeihilfen für Elektro- und Hybridautos. Und dann kommt noch das Kurzarbeitergeld hinzu. Über Teile des Jahres hinweg befanden sich Daimler-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit. Für die Finanzierung überwies die Bundesagentur für Arbeit um die 700 Millionen Euro an Daimler. Diese Zahl hatte Vorstandschef Ola Källenius bereits während der Bilanzpressekonferenz genannt. Auf der einen Seite diese Unterstützungsleistungen, auf der anderen Seite ein ordentlicher Gewinn und eine satte Dividende des Konzerns, das passe nicht zusammen, befinden der Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre nebst zahlreichen weiteren Organisationen eine Kritik, die der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Bischoff allerdings deutlich zurückweist.
Die Unterstellung, dass die Dividende ausbezahlt würde aus Steuergeldern, die wir als Subventionen in der Krise erhalten hätten, ist schlicht und einfach falsch. Denn die Kurzarbeitergelder, die wir erhalten haben, sind eine Versicherungsleistung durch die Zahlungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern jeweils hälftig.
So Manfred Bischoff, seit 1976 im Daimler-Konzern tätig und seit 2007 Vorsitzender des Aufsichtsrates. Doch aus diesem Amt scheidet der 78-jährige Manager nun altershalber aus und an seiner Stelle tritt einer, den Sie alle kennen in der Automobilbranche. Bernd Pischesrieder, erst BMW, später dann VW-Vorstandsvorsitzender.
Der Autobauer Daimler plant eine höhere Dividende, Thomas Wagner berichtete. Von der Auto kommen wir zur Stahlindustrie. Die ist bekannt für ihren hohen CO2-Ausstoß. Und das bedeutet, dass die Unternehmen teure Verschmutzungsrechte im europäischen Emissionshandel kaufen müssen. Das Unternehmen Salzgitter will das jetzt ändern, indem es Stahl nicht mehr aus Koks und Kohle, sondern aus Wasserstoff herstellt oder mit Wasserstoff. Wie sinnvoll diese Umstellung ist, dieser Frage ist unser Korrespondent Alexander Butte nachgegangen.
Welche Richtung?
Heinz-Jörg Fuhrmann steht im Schatten einer gewaltigen Windkraftanlage. Der Chef der Salzgitter AG schaut hinauf zu den Rotorblättern, die sich in 169 Metern Nabenhöhe drehen.
die haben schon ganz schön Power.
7 Windräder haben der Stahlkonzern und seine Projektpartner auf dem Firmengelände gebaut. 30 Megawatt Gesamtleistung liefern genügend Energie, um auch mehrere Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffproduktion in Betrieb zu nehmen.
Wir wollen zeigen, dass es geht. Mit Hilfe von regenerativer Energie, die idealerweise hier auf dem Gelände erzeugt wird, damit den Strom für Elektrolysen zu produzieren. Und der Wasserstoff aus der Elektrolyse wird dann eingesetzt für die Prozesse hier im Hüttenberg.
Möglich wird das, weil Eisenerz hier anders produziert wird. Bei der sogenannten Direktreduktion wird der Kohlenstoff vereinfacht gesagt durch Wasserstoff ersetzt. Und je mehr Wasserstoff im Spiel ist, desto weniger CO2 wird am Ende in die Atmosphäre geblasen. Bis 2030 will der Stahlkocher so den CO2-Ausstoß der Hütte um 30% senken. Bis 2050 sind sogar 95% CO2-Reduktion möglich, sagt Fuhrmann, würde der Wasserstoff komplett aus regenerativen Energien gewonnen. Allerdings holt man sich das Wundermolekül derzeit noch über den Umweg Erdgas, dessen Hauptbestandteil Methan viel Wasserstoff enthält.
Der grüne Wasserstoff wird in den nächsten 20 Jahren zwar in zunehmendem Maße, aber nicht in rauen Mengen zur Verfügung stehen. Das heißt, wir werden gar nicht darum herum kommen, wenn wir auf Atomkraft, Steinkohle, Braunkohle verzichten wollen, zunehmende Mengen von Erdgas über die nächsten 20 Jahre einzusetzen.
Doch selbst wenn das neue Verfahren zunächst mit einem Löwenanteil von Erdgas bestritten wird, dem die Ingenieure Zug um Zug Wasserstoff beimischen, sei das schon ein Riesenvorteil, argumentiert Fuhrmann. Denn Erdgas sei weit weniger klimaschädlich als Kohle. Schon die erste Ausbaustufe würde den Fußabdruck des Standorts Salzgitter reduzieren, um 2 von bislang 8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Der Stahlkocher muss umbauen. Am Standort Salzgitter wird es rund 3 Milliarden Euro kosten. Brüssel und Berlin sollen jetzt helfen. Fuhrmann rechnet sofort los. Die hohen Zuschüsse für die Elektromobilität seien im Grunde falsch investiert. Salzgitter liefere die gleichen CO2-Einsparungen viel billiger. Mit der Anschubfinanzierung wäre es allerdings nicht getan, gibt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies zu bedenken. CO2-armer Stahl ist in der Herstellung sehr viel teurer. Die Kosten für ein Auto etwa dürften um gut 300 Euro steigen. Im Wettbewerb mit den asiatischen Billiganbietern könne die Technik nicht bestehen.
Wir stehen jetzt in der Phase, wo wir entweder mit der Wirtschaft gemeinsam konsequent investieren in Zukunft mit vielen Milliarden oder die Wirtschaft in 10 Jahren verloren haben. Und dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass der Kunde das Produkt, was hergestellt ist, auch kauft. Thema Klimadumping. Wir haben in Europa eine Lösung über Carbon Leakage. Das können wir vermeiden. Dass wir unsere Stahlindustrie in andere nicht-europäische Länder verlieren. Dafür sind diese Grenzausgleichskosten wichtig, wenn Stahl eben nicht so hergestellt worden ist wie der Stahl bei uns.
Konstantin Zerger, Energieexperte der Deutschen Umwelthilfe, begrüßt das Salkos-Projekt allen Hindernissen zum Trotz grundsätzlich. Wasserstoff sollte vor allem da zum Einsatz kommen, wo es keine technischen Alternativen für eine Dekarbonisierung gibt.
Das ist ein echtes Vorreiterprojekt und zeigt sicherlich den Weg für die Industrie, wie sie da in eine klimaneutrale Wirtschaft hineinfinden kann. Ich habe auch Verständnis dafür, dass es da den Wunsch nach einer öffentlichen Förderung gibt. Das ist auch vom Grundsatz her richtig. Auch den Ausbau der erneuerbaren Energien haben wir ja gefördert.
Das Festhalten am Erdgas für den Übergang hält die Umweltorganisation gleichwohl für keine gute Idee. Um die Klimaziele zu erreichen, sei der konsequente Ausbau der Erneuerbaren viel wichtiger.
Insofern glaube ich, dass wenn man da jetzt auf Erdgas und andere Pfade noch setzt, dass das im Zweifelsfall dann zu Fehlinvestitionen der Unternehmen führen wird.
Die Salzgitter AG will Stahl nachhaltiger produzieren, Alexander Budde berichtete. Im nächsten Beitrag geht es auch um nachhaltiges Wirtschaften, zumindest indirekt. Lieferdienste gehören ja eigentlich zu den Gewinnern der Corona-Pandemie. Der Essenslieferdienst Deliveroo aber wurde bei seinem Börsengang heute von den Anlegern abgestraft, weil viele Anleger das Geschäftsmodell für nicht nachhaltig genug halten, weder sozial noch ökonomisch. Sebastian Schreiber aus London berichtet.
Er sei der erste Fahrer seines Lieferdienstes gewesen und wisse genau, was dieser Job bedeutet. Will Hsu, der Mitgründer und Konzernchef von Deliveroo, gibt sich in Interviews offen für die Bedürfnisse der Fahrer, die in türkisblauen Jacken Essen ausliefern. Dem Sender CNBC sagte Hsu vor einigen Wochen, ihnen komme es auf maximale Flexibilität an, für jede Plattform arbeiten zu können, wann und wo immer sie wollen.
Riders want the maximum ability to work flexibly, working for any platform, anytime they want, anywhere they are.
Es ist eine Flexibilität, von der die Fahrer von Deliveroo allein aber nicht leben können. Vor dem Börsengang des Lieferkonzerns, der vor allem in Großbritannien aktiv ist, prangert eine Gewerkschaft lautstark die Arbeitsbedingungen an. Die Independent Workers Union of Great Britain fordert eine bessere Bezahlung und hat zu Streiks aufgerufen. Eine Kritik, die auch bei den Anlegern Gehör findet, sagt der Privatinvestor und Buchautor Christian Röhl.
Institutionelle Anleger, die ja bei solchen Börsengängen dann zeichnen, haben sich gefragt, inwieweit man mit Blick auf die Arbeitsbedingungen in einem nachhaltigen, sozial verantwortlichen Portfolio solche Deliveroo-Aktien halten kann.
Und so ist der Gang an die Londoner Börse für Deliveroo zum Desaster geworden. Schon der Ausgabepreis von knapp 4 Pfund pro Aktie lag am unteren Ende der avisierten Spanne. Zum Handelsstart in London dann brach der Aktienkurs von Deliveroo ein um bis zu 30%. Und das, obwohl Lieferunternehmen in der Corona-Pandemie aus wirtschaftlicher Sicht zu den Krisengewinnern gehören. Anlagestratege Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis hat jedoch Zweifel an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells.
Selbst mit einer Dauerpandemie erscheint es für uns sehr unwahrscheinlich, dass die überhaupt in der Lage sind, solche Gewinnzahlen zu erwirtschaften, dass die heutigen Bewertungen gerechtfertigt werden.
Konzerne wie Deliveroo, aber auch die Konkurrenz von Delivery Hero aus dem deutschen Aktienindex wachsen zwar schnell und erwirtschaften Milliardenumsätze, aber es bleibt kein Gewinn übrig. Das zu erreichen werde mit dem Abflachen der Pandemie noch schwerer, so Stefan Risse von Akatis.
Eines ist ja klar, wenn der Lockdown zu Ende ist, dann werden wir doch alle unglaubliche Lust haben, wieder in Restaurants zu gehen und nicht das Essen geliefert zu bekommen.
Und so ist die Corona-Krise für die Lieferdienste möglicherweise auch eine vertane Chance zu beweisen, dass ihr Geschäftsmodell auf lange Sicht erfolgreich sein kann. Privatinvestor Christian Röhl.
Das nährt einfach den Verdacht, dass dieses Geschäft vielleicht doch nicht, zumindest nicht weltweit überall strukturell profitabel ist, sondern dass es vielleicht nur in bestimmten Geschäftsmodellen, in bestimmten Regionen nachhaltig funktioniert.
Die Aktie des britischen Online-Lieferservice Deliveroo ist nach Handelsbeginn abgestürzt, Sebastian Schreiber berichtete. Und mit dem Thema schalten wir jetzt auch in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Jan Plate vor Ort. Herr Plate, hat sich der Kurs der Aktie denn inzwischen wieder gefangen?
Der Börsengang bleibt in schlechtem Licht. Der Kurs kann sich nicht erholen. Da geht es weiterhin um rund 27% nach unten. Im deutschen Aktienindex DAX der Blick auf den Berliner Internet-Essenslieferanten Delivery Hero. Dort die Aktie immerhin mit einem Plus von 1,5%.
Dann bleiben wir beim DAX. Wie ist denn die Stimmung jetzt kurz vor der Rede von US-Präsident Joe Biden heute Abend?
Also zum einen wird auf das Konjunktur- und Infrastrukturprogramm gesetzt, auf Billionen, die Biden ausgeben will. Darauf wird gehofft. Andererseits wird das eben auch schon erwartet. Der DAX kann sich auf hohem Niveau nahe dem Rekord halten, aber auch kaum verändert. Der DAX jetzt bei 15.009 Punkten.
Morgen steht ein Treffen der Ölförderländer OPEC Plus an. Wie ist das im Blick?
Ja, die OPEC Plus, also der erweiterte Ölverbund, unter anderem ja auch mit Russland, das haben Anleger im Blick und es wird eher damit gerechnet, dass die Förderbeschränkung nochmal verlängert wird, um den Preis für die Ölländer hochzuhalten. Und im Moment der Ölpreis für die Nordseesorte Brent mit einem kleinen Plus von 0,5% bei fast $65.
Daimler diskutiert über eine höhere Dividende, wir haben es gehört. Was macht das mit der Aktie?
Die Aktie hält sich heute besser als der Gesamtmarkt. Die Daimler-Aktie kann etwas zulegen um 0,25%, während es dann heute auch noch Aussagen von BMW gibt. BMW sieht sich dank des brummenden Asiengeschäftes trotz der Corona-Krise auf Wachstumskurs, wobei die BMW-Aktie heute dennoch 0,5% nachgibt. Übrigens auch die Volkswagen-Anteilscheine mit einem Minus von 0,5%. Aber immerhin haben ja die Autowerte im DAX im nun nahezu Ende gehenden Quartal zwischen 20-50% zugelegt.
Und dann blicken wir noch auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro bei $1,1738, bei den deutschen Staatsanleihen heute die durchschnittliche Rendite unverändert bei -0,33% und der Goldpreis steigt um rund $20 im Vergleich zu gestern Nachmittag und notiert bei rund $1,702.
Das war der Börsenbericht von Jan Plate. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Anja Reinhardt. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.